Detektor FM. Zurück zum Thema.
Rund 1,4 Milliarden Menschen und nur eine Partei. Seit 1949 die Volksrepublik China ausgerufen wurde, trifft eine Partei alle politischen Entscheidungen für ein Fünftel der Menschheit. In den kommenden 2 Wochen nun versammelt sich, wie jedes Jahr, der Nationale Volkskongress in Peking. Dieser besteht aus gut 3000 Delegierten aus dem ganzen Land und kein anderes Parlament der Welt hat so viele Mitglieder. Doch wie jedes Jahr werden sie vermutlich auch diesmal alle Beschlüsse durchwinken. Bisher ist noch nie ein Gesetz oder Antrag im Volkskongress gescheitert. Ist also alles nur Schein, kann man fragen. Und wer nun in China wirklich Politik macht, darüber sprechen wir mit Frank Siren. Er ist Korrespondent des Handelsblatts in China und hat sich in mehreren Büchern bereits mit der Partei, mit Chinas Wirtschaftsmacht und dem politischen System beschäftigt. Wir erreichen ihn in Peking. Schönen guten Tag, Herr Siren.
Guten Tag.
Kritiker bezeichnen den Volkskongress als Scheinparlament. Ist also alles nur Show oder hat der Kongress doch auch Einfluss auf Entscheidungen?
Naja, es ist nicht ganz so einfach, wenn man sagt, ein Parlament, in dem die Parlamentarier nicht gewählt werden, ist ein Scheinparlament. Es ist im Alltag schon komplizierter. Das stimmt schon, es werden keine Gesetzentwürfe abgeschmettert, aber es gab schon Gegenstimmen. Und in der Regel ist es so, dass sich die Regierung auch keine blutige Nase holen will. Das heißt, sie versuchen, damit dieses jeweilige Gesetz durchkommt, dann schon die relevanten Gruppen mit einzubeziehen. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass die Partei ein monolithischer Block ist, sondern da gibt es innerhalb der Partei sehr, sehr viele widerstreitende Interessen von den Provinzen und den Küstenregionen. Da gibt es Interessen von Staatsbetrieben und Privatunternehmen. Und die auszutarieren ist in einem so großen Land gar nicht so einfach.
Sie sagen, es ist eine sehr große Partei. Die Kommunistische Partei Chinas hat rund 60 Millionen Mitglieder. Wer innerhalb der Partei entscheidet denn?
Naja, am Ende entscheidet natürlich der ständige Ausschuss des Politbüros. Aber bis es zu dieser Entscheidungsvorlage kommt, reden eben doch eine ganze Menge Leute mit und versuchen, ihre Interessen in diese Vorlagen mit einzuspielen. Und wenn die Partei dann die Richtung sozusagen vorgegeben hat, dann geht das Ganze in die Regierung und die Regierung macht daraus sozusagen ein Gesetz.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn sich diese ganzen Leute immer nur einmal im Jahr treffen, wann können die Interessensgemeinschaften dann mitreden? Also wie muss man sich das vorstellen?
Naja, man muss sich das so vorstellen, dass wenn es eine neue Entscheidung zu treffen gibt, dass möglichst viele Leute gefragt werden vorher, damit man eine Entscheidung fällt, die dann nicht zurückgenommen werden muss. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass man in den Provinzen mal hört, was braucht ihr denn, zum Beispiel die rückständigen Provinzen im Hinterland, was können wir machen, damit es euch besser geht. Zum Beispiel jammern die Provinzen natürlich darüber, dass sie bestimmte Umweltstandards einhalten müssen, weil sie erstmal wachsen wollen und diese Umweltstandards verhindern, dass sie in dem Maße wachsen können, wie sie wollen. Da muss man dann irgendwie einen Kompromiss finden und das wird dann ausgehandelt.
Gibt es denn neben dem Volkskongress ja Institutionen, die auch politischen Einfluss auf die Partei haben?
Naja, Institutionen ist vielleicht zu viel gesagt. Es gibt natürlich Thinktanks von Universitäten, es gibt Beratungskomitees. Ich würde eher sagen, dass das nicht institutionalisiert ist, sondern sehr stark informell ist. Eben auch über Beziehungsnetze funktioniert, dass man einen kennt in der Partei, der eine hohe Funktion hat, zu dem geht man hin und sagt, pass mal auf, wir haben dies und jenes Problem, dann kommen noch 3 andere, dann sagt derjenige, da müssen wir was tun. Also so funktioniert das eher als über diesen institutionellen Weg.
Beim Thema hohe Funktion sprechen wir doch mal von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Wie groß ist seine Macht einzuschätzen?
Na, er hat schon eine sehr starke Macht, vor allem im Vergleich zu seinen Vorgängern. Das muss man schon sagen. Er hat die Zügel wieder stärker in die Hand genommen. Das hat sehr große Vorteile, aber leider auch sehr große Nachteile. Die Vorteile liegen darin, dass er bestimmte Reformprojekte eben schneller durchkriegen kann, also die Reform der Staatsbetriebe, das Thema Umweltschutz, die Internationalisierung Chinas, also das Ausschwärmen in die Welt. Auf der anderen Seite sind aber auch viele Themen, wo er, ich sage mal, bestimmte rechtsstaatliche Rahmenbedingungen auch aushebeln kann. In der Antikorruptionskampagne. Die Antikorruptionskampagne ist zwar einerseits gut, aber dadurch, dass sie rechtsstaatlich nicht transparent ist, ist sie auch wieder schlecht. Und da hat er die Macht, sich drüber hinwegzusetzen und eben Leute zu verhaften, von denen man dann nicht genau weiß, sind das seine politischen Widersacher oder sind diese Leute tatsächlich korrupt.
Wie sieht es denn mit der ja extrem starken Wirtschaft in China aus? Hat die Einfluss auf politische Entscheidungen?
Ja, selbstverständlich. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wie hält man das gegenwärtige Wachstum? Im vergangenen Jahr waren es etwa 6,7%. Wie hält man das aufrecht? Und da gibt es natürlich die Fraktion der Staatsbetriebe, die sagt, wir brauchen die Staatsbetriebe weiter, weil die halten die soziale Stabilität. Die Privatbetriebe sagen, nein, die Staatsbetriebe müssen weg, die sind nicht wettbewerbsfähig, wir brauchen mehr Markt. Und dann versucht die Regierung, diese zwei Pole, und es gibt natürlich noch viele mehr, auszutarieren, um ein einigermaßen stabiles, gleichförmiges Wachstum hinzukriegen und gleichzeitig doch dann Reformen zu schaffen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, will man weiterhin vom Export abhängen oder möchte man, dass mehr konsumiert wird, dass die Serviceindustrie gestärkt wird. Und das sind praktisch tägliche, endlose Diskussionen. Und im Ergebnis waren die Chinesen einigermaßen erfolgreich. Immerhin stellen sie inzwischen 30% des Wachstums der Weltwirtschaft.
Kann denn diese wirtschaftliche Entwicklung auch zu mehr Freiheit im Land führen und mehr Demokratie?
Ja, das ist natürlich unweigerlich eine Entwicklungsrichtung. Die Frage ist sozusagen, wie schnell das geht und wie umfassend. Und da haben wir uns im Westen vielleicht in den letzten Jahren etwas Illusionen gemacht und darauf gehofft, dass die wirtschaftliche Öffnung praktisch umgehend einhergeht mit mehr Demokratie. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und das Interesse der Bevölkerung hat auch eher einen anderen Schwerpunkt. Also es geht nicht so sehr um die Frage, wählen oder nicht wählen, sondern es geht zum Beispiel um die Frage, gibt es ein stabiles Rechtssystem, ein verlässliches Rechtssystem, wo ich eine Chance habe, mein Recht zu bekommen. Was ist mit dem Umweltschutz? Wie sieht es mit der Ausbildung meiner Kinder aus? Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus? Und da machen natürlich die Menschen Druck in den sozialen Medien, aber auch über Petitionen. Und darüber wird natürlich auch so eine Regierung, selbst wenn sie nicht direkt gewählt ist, gezwungen zu handeln. Das ist mehr geworden. Aber freie Wahlen sind, würde ich sagen, in absehbarer Zeit, trotz dieses großen wirtschaftlichen Erfolges, noch nicht in Sicht.
In China trifft sich in diesen Tagen der Volkskongress mit 3000 Abgeordneten. Und wer dann tatsächlich die Entscheidung trifft, darüber habe ich mit dem Autor und Korrespondenten Frank Sieren gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch nach Peking.
Danke.
Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.